und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fraport Skyliners Podcast Special Warm-Up, der Vorberichtspodcast. Mein Name ist Thomas und ich freue mich, die beste Gesprächspartnerin an meiner Seite zu haben, die ich mir für diese Folge nur wünschen kann. Hallo Eva.
Hallo Thomas.
Es ist Montag, der Montag nach einem Heimspiel gegen Ludwigsburg und bitte, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es war jetzt nicht so viel Zeit, sich auf Oldenburg richtig Deep Dive-mäßig vorzubereiten. Von daher erwartet mal ein wenig mehr Meinung auf meiner Seite. Eva, ich weiß, du warst vorbildlich und hast die Hausaufgaben gemacht. Das ehrt dich sehr. Deswegen wirst du heute in deiner gesamten Expertise glänzen können.
Gut, ich würde sagen, ich hatte ein klein wenig mehr Zeit zur Vorbereitung als du, aber definitiv nicht ganz so viel wie die letzten Folgen. Aber ich glaube, es kriegen wir ganz gut hin. Wir haben natürlich auch ein bisschen Glück, sage ich mal, dass mit Oldenburg jetzt ein Gegner kommt, der sehr schwer einzuschätzen ist durch den Trainerwechsel. Die spielen heute erst ihr zweites Spiel unter dem neuen Coach. Deswegen viele Dinge, die in der laufenden Saison aufgefallen sind, die jetzt vielleicht interessant gewesen wären, die ändern sich jetzt vielleicht aus Oldenburger Sicht hoffentlich. Dementsprechend ist es nicht ganz so leicht gewesen, sich darauf vorzubereiten, aber ich glaube, wir haben ein paar interessante Infos zusammen und können da trotzdem eine gute Folge draus machen.
Davon bin ich sogar überzeugt. Und ich glaube, wir stürzen uns auch mitten rein in den Vorbericht als Podcast. Und der erste Blick geht natürlich immer dahin, wer trifft da eigentlich aufeinander? Ja, und von den Kadern bei uns wird es der gleiche Kader sein wie gestern. Es ist soweit, glaube ich, keiner, der sich verletzt hat, keiner, der so ein neues Aua hat. Im Gegenteil, es kann sehr gut sein, dass wir am Mittwoch mit ein wenig mehr Tiefe auflaufen werden, da die jungen Spieler rund um Jordan Samare, Matthew Meredith, Alex Richardson kein Spiel haben parallel zu uns, so wie es jetzt am Sonntag eben der Fall war. Das heißt, ein wenig Verstärkung von der Bank könnte noch kommen. Und der Rest des Kaders steht. Und der spielt ja auch gut momentan, auch wenn das gegen Ludwigsburg die letzten 3 Minuten vielleicht ein bisschen wehgetan hat. Aber soweit steht der Kader. Ich glaube, es gibt sonst da nicht sehr viel mehr zu uns zu sagen.
Also auch ich habe nichts mehr zu ergänzen. Ich kann lediglich zu Oldenburg noch ein bisschen was sagen. Da bin ich sehr gespannt, wie die auflaufen werden. Die haben jetzt im letzten Spiel gegen Heidelberg 3 Verletzte gehabt. Auch durchaus Namen, die wichtig für Oldenburg sind. Sie haben ja nochmal nachverpflichtet mit Matt Farrell, der ist aber raus, hat nicht richtig, bin nur ein Spiel gemacht, das war direkt das erste, da hat er auch echt gut gespielt, 10 Assists zum Beispiel und seitdem in Quarantäne gewesen und verletzt raus und Cameron Clark war auch im Spiel gegen Heidelberg nicht dabei. Da muss man eben, also ich habe nichts gefunden, was der gute Mann hat. Und deswegen schwierig zu sagen, ob er entweder heute Abend oder am Mittwoch gegen uns spielen wird. Wer meiner nicht so ganz Expertenmeinung nach mit Sicherheit nicht spielen wird, ist Sebastian Herrera. Der ist nämlich gegen Bonn umgeknickt. Und wie gesagt, ich kann das jetzt nicht ganz so gut beurteilen wie vielleicht unser Athletik-Coach Dennis. Aber das sah durchaus schmerzhaft und übel aus. Deswegen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass der spielt. Der hat jetzt auch gegen Heidelberg ausgesetzt. Aber auch da habe ich jetzt keine extra Meldung zugefunden, wie lange er ausfällt. Aber das ist so der aktuelle Verletztenstand auf Oldenburger Seite.
Man muss natürlich dazu sagen, wir nehmen diesen Podcast am Montagnachmittag auf. Oldenburg spielt heute Abend dementsprechend noch gegen Ulm in Ulm. Wenn jetzt sich da jemand verletzen sollte und du diesen Podcast am Dienstag hörst, bitte verzeih uns, dass wir nicht in die Zukunft schauen können. Bitte die Info dann ja, als zeitlichen Versatz ansehen.
Dann würde ich sagen, sollen wir ein, zwei Sätze zum, ja, das Hinspiel ist es nicht wirklich, sondern das Pokalspiel in Frankfurt, was wir gegen die Oldenburger gewonnen haben. Ich glaube, da ist es vielleicht ganz gut, noch ein bisschen was dazu zu sagen. Der ein oder andere kann sich ja daran erinnern. Wir haben gewonnen. Das war das Pokal-Achtelfinale. Wir haben ein phänomenales letztes Viertel gespielt. Ich muss sagen, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wir haben 20-8 das letzte Viertel gewonnen. Nachdem wir Anfang des Viertels noch hinten lagen. Also Oldenburg ist sehr viel besser aus der Halbzeit rausgekommen. Und wir haben es dann aber geschafft, uns ranzukämpfen. Trotz widriger Umstände. Tess hat früh sein 4. Foul bekommen. Paulding hat dann im Gegenzug direkt auf 10 Punkte erhöht. Aber wir haben Moral gezeigt und haben uns, wie gesagt, wieder rangekämpft. Ein unfassbar starkes letztes Viertel gespielt. Mit Sicherheit auch getragen von den vielen Fans, die in der Arena waren und die ja ab dieser Woche auch wieder in die Arena dürfen. Der eine oder andere hat es hoffentlich mitbekommen, dass wir ab sofort wieder bis zu 1500 Fans zulassen dürfen. Und da bin ich sehr gespannt, wie die am Mittwoch Stimmung machen werden. Und auch eine ganz schöne Geschichte, Len hat in dem Spiel sein Comeback gegeben. Der war ja zu Beginn der Saison verletzt und hat dann ja sehr überraschend gespielt und sehr stark gespielt, 17 Punkte gemacht, mit Sicherheit einer der Matchwinner, sodass wir dann das erste Spiel zumindest gegen Oldenburg gewonnen haben. Kann am Mittwoch aus meiner Sicht gerne das zweite dazu kommen.
Ja, es ist ja fast schon ein wenig paradox, dass es am Mittwoch jetzt das Hinspiel gegen Oldenburg gibt. Das wurde ja leider verlegt. Fühlt sich gar nicht so an, um ehrlich zu sein. Ich war irgendwie gedanklich immer schon, ja, okay, Rückspiel gegen Oldenburg, aber ist es ja gar nicht. Was du gesagt hast, deine Zusammenfassung des Spiels im Pokal, das hat doch schon so ein bisschen die Probleme angedeutet, die Oldenburg ja schon über den gesamten Saisonverlauf hatte. Die sind eigentlich immer so im Spiel gewesen, aber lassen irgendwann massiv abreißen. Also da kommt dann irgendwie ein Moment im Spiel, der denen völlig die Luft rausnimmt und ab dem Zeitpunkt kriegen sie es nicht mehr auf die Straße. Und ja, ich glaube, das ist etwas, an dem die jetzt in den letzten Tagen wahrscheinlich gearbeitet haben. Denn es geht gefühlt aufwärts im Staate Oldenburg und ganz entscheidend da natürlich der Trainerwechsel. Sollen wir da noch ein bisschen drauf schauen? Oder haben wir vorher noch Themen, die uns da...
Nee, genau. Also da können wir auf jeden Fall drauf schauen. Das geht ja im Endeffekt so ein bisschen um die Ausgangslage vor dem Spiel. Ich hatte es zu Beginn mal ganz kurz gesagt, das ist relativ schwierig, zumindest für mich. Ich bin mal gespannt, wie das bei den Coaches aussieht. Aber es ist sehr schwierig, sich auf den Gegner einfach vorzubereiten, weil man nicht so wirklich weiß, was einen erwartet. Die haben jetzt erst ein Spiel unter dem neuen Trainer gespielt, haben da aber auch schon bei so elementaren Dingen einfach ein anderes Gesicht gezeigt. Also was heißt elementar? Sowas wie Teamgeist, Spielfreude, Motivation, Intensität. Also ich habe das Spiel gesehen, das war für mich ein ganz anderes Oldenburger Team, obwohl ja personell die gleichen Leute eigentlich auf dem Feld standen. Also Coach hat ein bisschen durchgewechselt, der hat Ricky Pauling zum Beispiel nicht starten lassen, dafür hat TJ Holyfield ein bisschen mehr gespielt. Aber es war einfach so ein Grundsatz, waren viele Dinge deutlich besser als davor. Man hat ja auch beim Spiel gegen Bonn, wurde zur Halbzeit das Pre-Game-Interview mit Martin Bräunig gezeigt, wo der ja auch sehr deutliche Worte gefunden hat, die einem als Oldenburg-Fan durchaus ein bisschen Sorgen bereiten konnten, können, wie auch immer. Und hat so ein bisschen über die ja fast schon fehlende Teamchemie geredet und ein bisschen die Rollenverteilung, die nicht ganz klar ist. Also war sehr deutlich, was er da gesagt hat. Und da hat man jetzt aber gegen Heidelberg das Gefühl gehabt, dass das einfach nicht mehr so eine große Rolle spielt, vielleicht auch nicht mehr unbedingt Problem ist. Ich weiß nicht, ob der Coach da vielleicht direkt im ersten Training gesagt hat, das ist deine Rolle. Aber es war einfach ja fast ein ganz anderes Team. Deswegen, es war jetzt wie gesagt erst ein Spiel, heute gegen Ulm, auch sehr, sehr schwieriges Spiel für Oldenburg. Dementsprechend, ich bin unfassbar gespannt, was die daraus machen. Und nach heute sind wir vielleicht ein bisschen schlauer. Aber ich sag's mal so, aus unserer Sicht hätte Oldenburg durchaus noch eine Woche oder zwei mit dem Trainerwechsel warten dürfen. Also es ist sicherlich ein schwieriger Zeitpunkt, jetzt zu spielen.
Ja, wobei ich tatsächlich das Spiel gegen Heidelberg gar nicht so überbewerten würde. Das war in meinen Augen nicht ein Heidelberger Team, wie man es bisher gesehen hat. Und es war auch nicht ein Oldenburger Team, wie man es erwarten konnte. Also ich glaube, da sind einfach zwei gegensätzliche Pole aufeinandergetreten und deswegen wurde es dann so deutlich in der Form auch. Also, aber du hast vollkommen recht. Auffällig war die Körpersprache der Oldenburger etc. pp. Das war alles dynamischer, effektvoller. Da würde ich dir voll zustimmen. Um mal in die Trainerdiskussion einzusteigen, kann ja jeder seine Meinung haben. Ich habe auch eine. Ich glaube, das passt sehr gut. Der Kader von Oldenburg scheint mir deutlich mehr auf das schnelle Spiel von Ingo Freier ausgerichtet zu sein, ohne dass es vorher ein Ingo Freier-Team war. Aber der hat so ein paar Verrückte im Kader, ne? So wie Heidecker oder auch ein Herrera würde ich da noch dazu zählen, die einfach mit diesem freien Spiel vielleicht ein bisschen besser zurechtkommen, als es dieses ja aus Mahal Basic-Zeiten noch bekannte, statische, eher im Setplay settled gesuchte Spiel der Oldenburger war. Also das wird schon sehr interessant. Wobei ich auch nicht glaube, dass da jetzt noch oder jetzt schon so viele ja, klare taktische Veränderungen vorgenommen worden sind. Ich glaube, dass Freier den Jungs einfach ein bisschen die Handschellen abgenommen hat. Jeder Spieler sich neu beweisen wollte und diese Mischung dann für dieses Heidelberg-Spiel gesorgt hat. Ob das dann sich heute Abend bestätigt, soweit ich das mitbekommen habe, Ulm auch ein bisschen Corona geplagt. Das ist natürlich vielleicht auch nicht so schlecht für die Oldenburger, dass sie da einen angeschlagenen Gegner treffen. Fürs Selbstvertrauen wird man mal abwarten müssen. Aber ganz, ganz spannende Situation gerade und das muss man ja leider auch so sagen, bei den Teams, die hinter uns stehen, leider sind es nicht ganz so viele, aber da bewegt sich ganz viel im Moment, ne? Dass da jeder reagiert gerade, jeder pöppelt sich so ein bisschen auf. Das wird noch eine sehr, sehr spannende Saison, auch für Teams übrigens, die über uns stehen, die ich da auch noch nicht in sicheren Gefilden sehe. Also jeder, der jetzt anfangen würde, in der Liga, der Liga zu folgen, hat einen guten Moment angepasst, um ganz viel Spannung mitzunehmen.
Da hast du auf jeden Fall recht. Stichwort Spannung, Stichwort Teams, die hinter uns stehen. Also Würzburg hat ja beispielsweise in einem extrem engen und spannenden Spiel jetzt auch gewonnen am Wochenende. Also das ist alles sehr eng in der Tabelle. Es trennen uns nur ein paar Siege von Plätzen weiter oben, aber leider auch von Plätzen weiter unten. Deswegen ist es für beide Mannschaften eigentlich ein Must-Win-Spiel am Mittwoch. Oldenburg muss natürlich gewinnen, wenn sie da unten rauskommen wollen. Wir wollen da unten nicht nochmal rein, deswegen müssen wir auch gewinnen. Also ich glaube, es wird ein absolutes Battle und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Und ja, wie sich die Oldenburger zeigen werden, welches Gesicht sie zeigen werden.
Die Ausgangslage vor dem Spiel ist klar. Beide Teams wollen gewinnen, müssen gewinnen eigentlich, ne? Also da muss man, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Das ist jedem klar, der einmal kurz auf die Tabelle schaut.
Stimmt, ja. Ich glaube, es ist auch ganz interessant, sich mal so ein paar Statistiken anzuschauen. Ich habe mal bei uns geguckt, was unsere Offensive angeht. Wir haben bisher, wenn wir unsere Spiele gewonnen haben, haben wir fast immer mehr als 80 Punkte gemacht. Für das eine oder andere Team klingt selbst 80 jetzt sehr wenig, aber bei uns waren das immer mehr als 80 Punkte und dann haben wir gewonnen in der Regel. Das einzige Spiel, bei dem wir weniger als 80 gemacht haben, trotzdem gewonnen haben, ist tatsächlich das Oldenburg-Pokalspiel. Haben wir 75-67 gewonnen. Das heißt, da war eben auch unsere Defensive sehr gut. Ich hatte es zu Beginn angesprochen. Letztes Viertel 20-8. Da ja, sieht man einfach gute Offensive, noch bessere Defensive. Das heißt, offensiv müssen wir ein bisschen Gas geben und brauchen auch ein bisschen Unterstützung. Jetzt am Sonntag hat uns Lukas Wank offensiv unterstützt. Will ist natürlich immer für Punkte gut. Der ist jetzt am Sonntag wieder Topscorer gewesen, aber ja, so jemand wie Rashid, Len, Brancou, die hatten am Sonntag offensiv einfach nicht das Scoring, was sie sonst haben können. Das heißt, das wird meiner Meinung nach wichtig werden am Mittwoch. Was auch wichtig wird, und ich glaube, da wiederhole ich mich in der dritten Folge jetzt zum dritten Mal, das Thema Turnover. Wir verlieren immer noch zu oft den Ball. Ich glaube, Coach hat es auch angesprochen im Pregame-Interview von gestern, dass wir besser werden darin. Aber ich finde, dass man es gestern auch in den letzten Minuten gemerkt hat, dass einfach zu viele Ballbesitze waren, in denen wir den Ball sprichwörtlich einfach weggeworfen haben und unnötige Turnover produziert haben. Natürlich Ludwigsburg auch ein Team, was sowas sehr gut kann. Aber da müssen wir auf jeden Fall am Mittwoch besser auf den Ball aufpassen und offensiv unsere Punkte machen.
Ja, da komme ich mit einer indirekten Statistik. Oldenburg ist das schlechteste Defensiv-Rebound-Team. Und ich habe zumindest in den letzten Spielen den Eindruck gehabt, dass wir auch wieder etwas besser beim offensiven Rebound arbeiten. Das war mal kurze Zeit nicht so, aber ich glaube, da kommen wir gerade wieder. Das wird für mich ganz entscheidend sein. Wie gehen wir den zweiten Wurfgelegenheiten nach? Ja, aber ansonsten, also du hast es genauso zusammengefasst. In dem Moment, wo wir unsere Ballverluste in den Griff kriegen, sind wir eigentlich immer kompetitiv. Wenn wir dann auch noch beim Rebound arbeiten, dann stehen die Chancen meistens gar nicht so schlecht, dass wir gute Chancen haben, ein Spiel zu gewinnen.
Vor allem beim Rebound haben wir ja genug Jungs, die da für zuständig sind. Wir haben einen der größten Spieler der Liga mit Matt Harms. Wir haben Jamal McLean, der unter den Körben kämpft. Wir haben jemanden, und ich finde, der taucht interessanterweise auf dem Boxscore bei dem Thema gar nicht so intensiv auf. Lukas Wank ist eigentlich immer beim Rebound dabei. Der springt immer irgendwo durch die Gegend. Das hört sich jetzt chaotischer an, als es gemeint ist, aber der hustelt, rennt dem Ball hinterher und versucht den irgendwie zu einem Teammate zu tippen, selbst zu kontrollieren. Also Lukas ist, was das angeht, auch immer sehr aktiv. Das heißt, da haben wir eigentlich gute Voraussetzungen, um das Duell zu gewinnen.
Spoiler ein wenig, über Lukas wird noch zu reden sein in dieser Folge.
Genau, das stimmt. Ja, ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen zu den Statistikkategorien über, nenne ich sie mal. Also wir haben wie immer ja den Ergebnistipp in der App, den du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch gerne natürlich nutzen kannst. Also einfach dein Ergebnis in der App abgeben und die Chance haben, ein Trikot zu gewinnen.
Das ist übrigens
Und
unglaublich. Sorry, wenn ich dich noch mal kurz unterbreche. Wir haben bisher noch keinen einzigen richtigen Tipp bekommen. Unter all den Einsendungen, die dabei waren, war noch keiner richtig. Zumindest bei den Tipps, die vor dem Spiel abgegeben wurden. Ein paar schlaue Kerle haben gedacht, sie könnten den Tipp noch mal nach dem Spiel eingeben. Sorry.
gut, Versuch ist es wert, aber das, ja, da kommen wir relativ schnell dahinter, dass das nicht mehr rechtzeitig abgegeben worden ist. Genau, aber ja, immer sehr spannend, was da für Tipps so abgegeben werden. Und vielleicht ist ja dieses Mal jemand dabei, der richtig tippt. Genau, dann, Thomas, würde ich sagen, kommen wir zu einer Kategorie, die eigentlich schon von vornherein relativ klar ist. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Das Duell des Spiels. Ich glaube, da
Ja,
kann es nur ein Duell geben in diesem Spiel. Und das
ich
lautet
glaube
Chase
da.
Robertson gegen Ricky Poulding. Also ist das letzte
Ja.
Spiel von Ricky und seinen Oldenburgern in der Frankfurter Ballsporthalle. Und das Duell Chase gegen Ricky ist unabhängig davon immer ein sehenswertes Duell. Deswegen bleibt uns da überhaupt nichts anderes übrig. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das ist ganz klar unser Duell des Spiels.
Ja, da muss man wirklich. Also man kann jetzt spitzfindig werden und sich irgendwas ausmalen von Shooting Guard-Duellen oder weiß ich nicht was. Nein. Wenn Oldenburg auf Frankfurt trifft in der letzten Saison von Ricky Poulding, dann wäre es Blasphemie, nicht Ricky Poulding gegen Quantes Robertson als Duell des Spiels einzuleiten. Und es bringt ja so viele Geschichten, es bringt ja so viele Erinnerungen hoch. Und also man darf da jetzt gar nicht zu sehr in die Zukunft schauen, aber es ist ein Duell, das wird mir auch fehlen, um ehrlich zu sein. Also weil das immer eine Elektrizität versprüht hat, diese zwei sehr konträren Spielertypen gegeneinander antreten zu sehen. Du hast den einen, der seinen Fokus sicherlich auf der Offensive hat, in Ricky Poulding. Du hast den anderen, der eher für seine Defensive bekannt ist, in Quantas Robertson. Und du hast eine Bandbreite an Momenten, die beide kreiert haben, wo jede Seite sofort sich, also ich glaube, jeder Fan wird sofort sagen, ey, an den Moment erinnere ich mich, an dieses Spiel erinnere ich mich. Man kann zurückgehen bis 2011 runter, wo ich meine ersten Erinnerungen dran habe. Da gab es dieses unglaubliche Highlight-Spiel gegen Oldenburg. Da hat es Alley-oops gehagelt an allen Ecken und Enden. Ja, es gab, also ich darf gar nicht anfangen, sonst wird das hier ein alter Mann schwelgt in Erinnerungen-Podcast. Aber wirklich jeder Fan, der diese Ära ein wenig miterlebt hat, darf da jetzt gerne mal 2 Sekunden sich zurückentsinnen und seinen liebsten Ricky Poulding, Quantas Robertson, Moment hochleben lassen.
Bei mir ist das relativ einfach. Das ist ganz klar der Game Winner von Tess in meiner allerersten Saison hier in Frankfurt, wo Ricky ja auch indirekt mit beteiligt war, weil er anstatt Tess den Wurf schwierig zu machen, in die Ecke rotiert ist zu Trey Holder und Tess dementsprechend sehr frei war und das Ding getroffen hat und die Halle explodiert ist. Also einer meiner absoluten Lieblingsszenen, seit ich hier in Frankfurt bin und dementsprechend natürlich auch ganz klar meine Lieblingsszene im Duell Tess gegen Ricky Poulding.
Ist auch nochmal im Mid-Season-Magazin sehr intensiv behandelt worden, der Wurf, in der Frage, ob ein Rechtshänder diesen Wurf denn eigentlich genauso hätte treffen können. Fand ich auch sehr, sehr
Ja.
spannend, mich mit der Szene nochmal so analytisch auseinanderzusetzen und da die Meinungen von Tess und Diego nochmal einzuholen. Also wer das Heftchen noch nicht hat, gibt es beim nächsten Heimspiel gegen Oldenburg am Mittwoch. Darf jeder wieder kommen? Nee, es darf nicht jeder kommen. 2G Plus gilt ja weiterhin, aber alle die kommen, können da sicherlich so ein Heft irgendwo mitnehmen und mal reinschauen. Lass uns, Duell des Spiels ist so eindeutig, also wirklich bevor ich jetzt anfange, in Erinnerungen zu schwelgen, lass uns weitergehen. Lass uns
Auf
schnell
jeden
dem
Fall,
nächsten
genau.
Punkt
Ich wollte gerade die
entgegeneilen.
Überleitung, ich wollte gerade die Überleitung bauen, weil mein Hot Take hat nämlich auch mit dem Duell zu tun. Deswegen wäre ich jetzt einfach mal so frech und würde mich vordrängen und meinen Hot Take äußern. Und zwar, mein Hot Take lautet, Tess wird Ricky Poulding entweder blocken oder ihm den Ball klauen. Ich konnte mich nicht einigen, worauf, aber ich glaube, es wird irgendein kleines Highlight-Play geben. wo das Duell der beiden stattfindet.
Ist spannend. Mein Hot Take hat natürlich auch mit den beiden zu tun, geht aber in eine ganz andere Richtung. Also ich finde das gut. Ich glaube, die Chancen sind auch gar nicht so schlecht, dass das passiert, in der einen oder anderen Form. Mein Hot Take ist, und jetzt gehen ein paar Serien zu Ende, beide kommen von der Bank.
Oh. Okay.
Bei Paulding jetzt nicht ganz so überraschend, wenn er schon gegen Heidelberg von der Bank kam, aber jetzt, das war die eine Zahl, die ich vorhin noch raussuchen wollte. Ich habe es in irgendeinem Quiz, in irgendeinem Halbzeitquiz, das wir über die App laufen lassen, mal reingestellt, in wie vielen Spielen in seiner gesamten Karriere Tess nicht gestartet hat. Und ich glaube, es waren 14 oder sowas. Also in all den Jahren, seit 2009, ist Tess 14 Mal nicht gestartet. Bitte jetzt nicht festnageln, ich gucke das gerne nochmal nach. Wer es genau wissen will, schreibt mich an. Einfach presse@skyliners.de, dem schicke ich die Zahl dann gerne auch nochmal zu. Aber Tess wird von der Bank kommen. Und ich sage auch warum. Wir werden groß anfangen. Wir werden mit einer Starting Five beginnen aus Will, Brancou, Lukas, Rashid, nee, Jamal und Matt. Also mit beiden Big Men fangen wir an.
Oh, okay.
Das sind gleich zwei.
Spannend. Ja, das stimmt. Das sind eher zwei Hot Takes. Finde ich gut. Ist ein sehr heißer Hot Take. Meiner war so lauwarm, weil der ist wirklich sehr wahrscheinlich. Aber
Ja,
okay,
naja, aber
cool.
warten wir mal ab. Also, das kann ja auch ein ikonischer Moment werden. Ne? Buzzerbeater Block zum Beispiel. Hallo, anyone? Hatten wir so noch nicht, vielleicht?
Stimmt, stimmt, stimmt. Würde ich nehmen, auf jeden Fall. Sehr gut. Dann zur letzten Kategorie, und zwar der MVP-Kategorie. Da gehe ich wie immer ganz kurz auf das letzte Spiel ein. Wir haben ja die Pre-MVP-Wahl auch in unserer App, wo ihr eure Wahl abgeben könnt, wer ihr glaubt, wer MVP wird. Das weiß man natürlich vor dem Spiel nicht so genau. Sehr spannendes Ergebnis. Du hattest letztes Mal gesagt, muss ich noch mal kurz darauf rumreiten, dass Rashid
Wow.
MVP wird. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass dem nicht so
Ja.
ist.
Ich glaube,
Ich habe
niemand hatte
gesagt,
einen
Will wird.
rabenschwärzeren Tag als Rashid am gestrigen Spiel gegen Sonntag. Das war ganz, ganz wild.
Stimmt.
Ich
Das
nehme
stimmt,
an, er
ja.
hat den Podcast gehört und hatte zu viel Druck. Ich glaube, wir haben ihn zu sehr
Sein,
unter Druck
ja.
gesetzt.
Deswegen sollte ich vielleicht doch noch ein bisschen darauf rumreiten, dann hat er gar keinen Druck mehr. Nein, genau. Also ich habe gesagt, Will wird MVP. Er ist es im Endeffekt nicht geworden. Die Fans haben relativ deutlich für Lukas Wank abgestimmt. Den hatte niemand beim Pre-MVP auf dem Zettel, sondern es waren nur drei Leute, die genannt worden sind. Zum einen Brancou, der sehr deutlich mit 55% die Wahl zum Pre-MVP auch gewonnen hat, gefolgt von Len mit 27%. Will hatte 18%. Also so das Stimmungsbild der Fans vor dem Spiel. Nach dem Spiel, wie gesagt, Lukas mit 70%, glaube ich, sehr deutlich auf jeden Fall vor Will MVP geworden. Möchtest du an der Stelle ein bisschen was dazu sagen?
Möchte ich zu was? Mein MVP-Tipp? Ja, sehr gerne. Mein MVP-Tipp ist nämlich, dass Lukas seine Leistungen bestätigt. Ich glaube, Lukas wird auch gegen Oldenburg ein bärenstarkes Spiel abliefern. Und du hast quasi die Steilvorlage schon gegeben, indem du vorhin erwähnt hast, dass er immer wieder bei den Rebounds zu finden ist. Und genau das wird, glaube ich, seine Stärke morgen am Mittwoch werden. Vielleicht macht er 10 Punkte, vielleicht, aber ich glaube, er wird eine Menge Rebounds abgreifen, weil er eben, seitdem er mehr vom Flügel spielt, viel schwerer auszuboxen ist. Also, ne, er kommt jetzt eben nicht über die Mitte zum Rebound, wie es der Point Guard so in der Regel tut oder so, sondern der hat eine unglaubliche Länge für seine Position, die wir jetzt mal als 2, 3, 1 irgendwie titulieren, und die wird er zum Tragen bringen. Und damit vor allen Dingen auch dem einen oder der anderen Kritiker, Kritikerin entgegentreten, die aktuell auf den sozialen Netzwerken da so ein bisschen, ja, ihm für die Ludwigsburg-Partie, ja, so ein bisschen den schwarzen Peter zugeschoben haben. Ja, er hat einmal einen Einwurf vielleicht verbasselt, indem er einen 5-Sekunden-Pfiff bekommen hat. Aber sind wir uns mal einig, das waren die schnellsten 5 Sekunden, die man je gemessen hat. Das war rekordverdächtig. Und ich fand den insgesamt einfach sehr, sehr gut. Der hat ruhig gespielt, der hat gute Würfe genommen, er hat die getroffen, der hat Der hat wenig Schnickschnack in seinem Spiel drin gehabt. Das war alles sehr geradlinig. Also ich fand da einfach die Kritik, die da auf den Social-Media-Kanälen gegen ihn ein wenig kam, dieses Mal gar nicht angebracht. Er hatte sicherlich das ein oder andere Spiel, wo er sich mit ganz vielen schnellen, frühen Fouls selbst rausgenommen hat. Und da kann man sicherlich kritisieren. Gerade gestern fand ich es nicht angebracht, ihm da irgendwo eine Schuld zuzuschieben. Und deswegen, allein um hier konträr zu gehen, Lukas Wank vor MVP gegen Oldenburg.
Komplett bei dir, was du über Lukas sagst. Ich finde auch, dass er gestern ein gutes Spiel gemacht hat. Ich finde grundsätzlich, egal ob das jetzt 5 Sekunden oder nur 3,5 oder 4 waren, ich finde grundsätzlich kann man nicht das gesamte Spiel an einer Szene irgendwie ausmachen. Das wäre genauso gewesen, wie wenn wir gesagt hätten, dass uns Jamal gegen Chemnitz das Spiel verloren hat. Das wird seiner Leistung einfach nicht gerecht, weil er uns das ganze Spiel davor getragen hat. Und du hast es angesprochen, Lukas hat ein super Spiel gemacht. 4 von 7 Dreiern getroffen, neues Career High, sehr ruhig gespielt. Also einfach ein absolut solides, beziehungsweise solides, fast noch ein bisschen uneuphorisch, ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht. Und deswegen fand ich auch teilweise die Kommentare da, wurden ihm gestern nicht gerecht. Deswegen finde ich deine MVP-Wahl sehr gut. Ich habe mich nicht für Lukas entschieden, sondern
das Mal für Will Sherry?
Nein, nein, das wäre aber auch gewesen. Nein, das kann ich natürlich nicht nochmal machen, obwohl Will immer eine sehr sichere Prognose ist für den MVP. Nein, ich habe Tess genommen. Der ist, glaube ich, noch gar nicht MVP geworden diese Saison. Das heißt, wenn ich jetzt, wann dann, letztes Heimspiel zu Hause in Frankfurt, seiner Heimat seit 13 Jahren, letztes Heimspiel gegen Ricky Paulding, ich glaube, da wird er nochmal eine Show abliefern.
Das ist natürlich auch ein Fakt. Gefällt mir fast besser als meiner. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ah, diese Extra-Motivation, stark. Naja, Joa. Nee, also Tess oder Lukas sind unsere beiden Tipps. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wollen natürlich wieder wissen, wie falsch wir liegen oder wie richtig wir liegen oder wie sehr wir euch beeinflusst haben. Gerne in unserer App, wer sie noch nicht hat, lohnt sich wirklich. Die Fanzone auf, also erstmal runterladen, dann in die Fanzone gehen und dort die MVP-Wahl anklicken. Interessiert uns immer, wie wir da so abschneiden, wie ihr das Spiel so seht. Und natürlich dürft ihr uns auch einfach eine E-Mail schreiben, presse@skyliners.de. Da kommen tatsächlich jede Menge E-Mails rein und jede Menge Leute sprechen uns an auf dieses Format, was wir hier haben, Eva. Ich weiß nicht, wie viele Leute das bei dir so sind, aber vielen lieben Dank für die konstruktive Kritik, die ihr habt. Vielen Dank für das Kompliment, was ihr uns gebt. Vielen Dank für die Anmerkungen, die ihr habt. Das hilft uns wirklich sehr. Und auch wenn das heute vielleicht eine kleine Sonderfolge ist, weil einfach die Zeit zwischen den Spielen so kurz ist, wir arbeiten dran, aus diesem Format das Bestmögliche zu machen, damit ihr hier den größten Spaß am Hören habt.
Hast du sehr schön gesagt. Dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Also auch ich freue mich sehr über das Feedback und die teilweise auch sehr guten Vorschläge, um das Format hier noch besser zu machen. Letztes Mal hatten wir die Sprachnachrichten, das fand ich ziemlich cool. Das war jetzt aus Zeitgründen einfach nicht machbar. Aber mit Sicherheit was, was wir noch das ein oder andere Mal vielleicht sogar regelmäßig einbauen können. Deswegen immer her mit eurer Kritik, mit euren Vorschlägen, damit wir noch besser werden in diesem Format. Aber auch mir gefällt das sehr gut. Und ich fühle mich jetzt bestens vorbereitet für Mittwoch. Ich habe sehr viel Bock auf das Spiel. Ich habe auch sehr viel Bock auf das Spiel heute Abend. Und dann schauen wir mal, welches Oldenburg uns am Mittwoch erwartet in Frankfurt. Vergisst nicht, euch Tickets zu holen. Wie gesagt, ab dieser Woche könnt ihr wieder zu uns in die Arena kommen. Wir haben euch alle sehr vermisst. Es waren ja ein paar da, leider nur 250, die aber trotzdem sehr viel Lärm gemacht haben. Aber ja, kommt zu uns in die Ballsporthalle. Ich habe richtig Bock, dass ihr alle wieder da seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch und holen uns den ersten Heimsieg im Jahr 2022.
Ich habe jetzt noch abschließend gute und schlechte Neuigkeiten, denn beides beinhaltet, wir werden uns diese Woche ziemlich sicher nochmal hören. Wir spielen ja am Sonntag schon auch wieder in München und direkt danach zu Hause gegen Berlin. Also freut euch dann noch auf weitere Folgen. Und wenn ihr noch daran arbeiten wollt, dass diese Folgen immer besser werden, bitte her mit eurem Feedback. Dankeschön und bis Mittwoch in der Halle.